Amazing Grace, oh wunderbare Gnade, wir preisen Sie. Wir nehmen Platz. Lasst uns einfach Gott loben und preisen und dankbar sein für das alles, was Gott bisher getan hat. Wir waren dem Tod geweiht. Ich weiß nicht, ob du das schon warst. Und du bist vielleicht dem Tod vom Tisch gesprungen. Was auch immer war, verstehst du, von der Schippe gesprungen. Du lebst noch. Danke Gott, dass du noch immer lebst. Und selbst wenn du tot wärst, du bist in der Hand Gottes. Wir können nicht sterben. Wir gehen nicht in die Hölle. Wir sind nicht verloren. Wir sind gerettet durch die Gnade Gottes. Mein Thema heute ist, wie groß ist unser Gott? Und ich werde heute Laudatio über meinen Gott weitergeben, Gott preisen und Gott anbeten. Er ist der große Gott. Ich bin begeistert von Gott. Wenn ich den Frühling sehe, die Blüten sehe, die Schönheit sehe. Halleluja. Die Welt ist im Aufbruch. Ja, etwas Neues passiert. Der kalte Winter, die Leere, all das ist vorbei. Wie groß ist mein Gott? Verstehst? Gott lässt Dinge geschehen und ich preise Gott. Also, ich lade dich ganz herzlich für den nächsten Gottesdiensten hier, hör die alten Predigten, die hier waren, die waren sehr gut. Wie spricht Gott mit einem? Du sollst die Ketten der Leidenschaft, der Gebundenheit zerbrechen, es liegt an dir. Gott hat dir Autorität gegeben. Wir sind kleine Götter. Christus in Miniatur sind wir. Weißt du, und wir haben einen Auftrag, zerbrich das Joch des Treibers, was dich jagt und treibt. Das war am Freitag das Thema. Am Samstag war das Thema, beherrsche das Böse. Du sollst dir nichts gefallen lassen als Kind Gottes. Verstehst du? Du sollst dir nichts gefallen lassen. Das war die Botschaft. In der Essenz. Und das ist hart, verstehst du? Du denkst, ja, ihr Christen sind lieb, die sind Lämmer und was weiß ich. Nein, du sollst dir von dem Teufel nichts bieten lassen. Wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das ist die Wahrheit. In vielen Gemeinden wird nur Humanismus gepredigt. Ach, die lieben Kindlein, lasst euch und so weiter vom Herrn tragen und so weiter. Nein, wir sollen uns auf die Hinterfüße stellen und sagen, nee, mach ich nicht mit, ich gehe weiter. Ich habe festen Grund unter meinen Füßen, ich weiß, mein Erlöser lebt und Leute rutschen mir den Puckel runter. Amen. Halleluja. Verstehst du, was passiert? Sag doch mal, tritt vor deinem Chef, verstehst du, tritt vor deinem Vorgesetzten und guck mal, die sind Menschen sterblich, vergänglich, Staub und Asche. Jeder Mensch ist vergänglich. Der Einzige, der lebt, ist Gott. Preise Gott. So, lass dir nichts gefallen. Wie lebt man als Christ? Wird das nächste Thema irgendwann die nächsten Tage sein. Wir haben Gottes Einladung, Gott hat uns eingeladen. Das werden wir nächsten Sonntag hören. Und was der Geist, der Glaube bewirkt, was die Gegenwart Gottes in unserem Leben bewirkt, das werden so die nächsten Themen sein. Und wie man Schwierigkeiten überwindet, wird es nächsten Mittwoch, werde ich darüber sprechen. Wie überwinde ich meine Schwierigkeiten? Lass dir nichts gefallen. Denn du hast einen großen Gott, hast einen himmlischen Vater. Nimm nicht alles und sag, ich muss mich fügen meinem Schicksal. Oder was weiß ich. Nein, du musst dich deinem Schicksal nicht fügen. Du kannst einen Spieß umdrehen. Und die Waffe, die man gegen dich gerichtet hat, heißt es einmal in der Bibel, und damit werde ich heute auch aufhören, meine Predigt. Die Waffe, die man gegen dich gerichtet hat, die wird Gott gegen deine Widersacher, gegen deine Feinde richten. Lass es dir nichts gefallen. Wenn du Kind Gottes bist, du musst radikal werden. Du musst stur werden. Du musst sagen, nein, Satan, es steht geschrieben. Krankheit, es steht geschrieben. Mangel, es steht geschrieben. So, und dann lies ihm vor, was da geschrieben steht. Halt ihm das vor. Er soll auf schwarz auf weiß wissen. Mein Thema habe ich bekommen durch eine Aussage von Hudson Taylor. Hudson Taylor hat gesagt, wurde mal gefragt, ja, weißt du, ich möchte auch den Glauben haben, wurde gefragt, ich möchte auch so glauben wie du, Mann Gottes. Dann sagt er, ich habe keinen besonderen Glauben, mein Glaube ist ganz normal. Ich glaube nichts Besonderes. Und dann hat er gesagt, du brauchst nicht einen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Du brauchst nur Glauben an einen großen Gott. Du musst nicht dich anstrengen. Ich muss glauben. Ich muss Gott dienen. Ich muss loben. Ich muss Gott vertrauen. Nein, du musst gar nicht. Du musst nur wissen, mein Gott ist ein großer Gott. Preis dem Herrn. Und Gott ist der Daseine Gott. Und er wahrt seine Privatsphäre. Und er sagt, ich bin der ich bin. Und ich lasse mich von Leuten nicht verpachten, mieten und kaufen. Ich bin, der ich bin. Und ich werde der bleiben. Nicht der kirchliche Gott, nicht der religiöse Gott. Ich bin der wahrhaftige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und alle Himmel können dich nicht fassen. Der große Gott. Wenn du das mal verstehst, begreifst, dieses Ich bin. Gott sagt hier ein Geheimnis. Ich bin, der ich bin. Der gerade in deiner Situation ist. Der gerade das durchmacht, was du durchmachst. Die Schmerzen. Die Sorgen, die Ängste, den Kummer. Er ist der Gott, der hier drin ist und mit dir mitfühlen kann. Ich bin, das ist der tiefe Sinn des Universums. Und Gott ist der ewige Gott, der die Sterne lenkt. Er nennt alle mit Namen und er weiß, wie, was auf jedem Stern da vorhanden ist und nicht vorhanden ist und so weiter. Er ist der daseiende Gott. Er ist nicht nur der Gott Israels. Hört doch mit diesem Blödsinn auf. Gott ist nicht ein Gott der Christen. Gott ist nicht ein Gott der Moslems. Gott ist nicht ein Gott der Buddhisten. Gott ist Gott für alle Menschen. Für alle Tiere. Für alle Blumen. Halleluja. Für alle Kreatur. Alle warten auf Gott. Wenn sich zurückzieht, ist Dunkelheit, Finsternis und Nacht. So, Gott ist für alle Menschen. Das ist das Dasein der Gott. Gott ist der Gott für die Deutschen, für die Amerikaner, für die Russen, die Chinesen, für die Eskimos. Was weiß ich noch, wie viele Volksgruppen es auf dieser Welt gibt. Gott ist ein Gott und Gott hat niemand gepachtet. Er ist auch nicht, dass wir sagen können, unser Gott. Verstehst du? Er ist nicht unser Gott. Die freie Nazareth-Kirche hat Gott nicht gepachtet. Die katholische Kirche hat Gott nicht gepachtet. Die evangelische Kirche hat Gott nicht gepachtet. Gott ist nicht zu vermieten und zu verpachten und zu vermarkten. Dass wir das vorher mal klar machen. Er ist für die ganze Menschheit. Und der ganzen Menschheit wurde der Messias verheißen. Unsere Urgroßmutter, der Eva, hat Gott in 1. Mose 3, Vers 15 gesagt, und dein Nachkomme, Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Nicht der Nachkomme der Maria und nicht der Nachkomme der Sarah und nicht der Nachkomme der Rahel und der Rebekka. Dein Nachkomme, Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Also praktisch die Urmutter hat diese Verheißung bekommen und diese Verheißung gilt. Gott ist ein guter Gott. Er heißt eigentlich nicht Gott. Verstehst du, wir sagen Gott. Als ich in Indien war, in Pakistan war, haben die viele, vor allem aus dem muslimischen Raum, Allah zu Gott gesagt. Und viele sagen, Gott ist kein Allah, Gott ist nicht Allah. Weißt du, ist egal, wie Gott heißt. Als Wulfiller die Bibel übersetzt hat im 3. Jahrhundert, hat er gesucht ein Wort für Gott. Und dann hat er nicht den germanischen geläufigen Namen für Gott als Ass genommen. Dieser Ass, weißt du, beim Kartenspiel. Ein Trumpf. Gott ist mehr als nur ein Trumpf, wo wir auftrumpfen können. Er hat das Wort gut genommen. G-U-T-H. Gut, verstehst du, alte Schreibweise. Gott ist gut und daraus ist dann geworden Gott. Gott ist ein guter Gott. Dieser Daseine Gott meint es immer gut mit uns. Verstehst du? Ich will dir nur etwas erklären. Nicht, dass wir uns an falsche Götter halten und falsche Vorstellungen. Gott ist weder Zeus noch Jupiter noch Re noch irgendwie anders, all diese alten Kulturen. Nein, Gott ist ein guter Gott. Der Daseine Gott, der in meiner Situation steckt, in meine Schuhen steckt, in meine Seele steckt, in meinem Körper, in meinem Tempel wohnt. Und unser Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes, des Heiligen Geistes. Dieser Wulfiller, der hat sich schon eine schöne Mühe gemacht, als er die Bibel übersetzt. Er hat für Gnade, das griechische Wort für Gnade, Huld genommen. Huld. Weißt du, Huld. Weißt du, was Huld ist? Die meisten wissen es gar nicht, was Huld ist. So huldigen und Huld. Also er meint gut mit dir. Oder für den Teufel. Er hat für den Teufel nicht den Teufel genannt. Das haben die Menschen nachher später bei uns kultiviert, diesen Namen. Er ist der Feind. Er hat den Teufel den Feind Gottes genannt. Der Feind. Der Feind der Menschen, der Feind des Guten, der Feind des Lebens eigentlich. Der möchte uns umbringen. Er ist ein Dieb und Mörder. So hat uns der Herr Jesus gesagt. Also der Feind. Also wenn der Wulfiller seine Bibel übersetzt hat, dann hat er immer wenn es vom Teufel die Rede war oder vom Satan war, der Feind. Und du musst es auch so sehen, dein Feind ist der Teufel, nicht die Krankheit. Dein Feind ist nicht der Mangel, der Teufel, der Feind. Dein Feind, überlege einmal, mach mal die Gedanken, was dein Feind ist. Und für den Erlösten hat er das Wort gebraucht, genesen. Der Erlöste genießt. Wird gesund. Gesundheit. Genesen. Der Erlös ist der Genesende. In dem Augenblick, wo du erlöst wirst, fängst du an zu genesen. Halleluja. Das ist Wunder. Und für den Bekehrten hat das Wort verwendet, von Gott gehalten. Der von Gott gewandelte und von Gott hingewendete, so hat er den Bekehrten beschrieben. Und da spricht schon viel mehr, als was wir so landläufig über Bekehrung wissen. Bekehrte, der hat sich irgendwo sich umgedreht, verstehst du? Und dann dreht er sich im Kreis nach irgendwo. Viele Bekehrten bekehren sich und dann kehren sich wieder um. Nein, der Gewandelte, der Gott Hingewendete, Gott Gott ist ein großer Gott. Halleluja, ihr Lieben. Ich möchte die Größe Gottes preisen. Und ich werde den Zachariah, den Propheten Zachariah rausgreifen, ganz kurz nur Kapitel 12. Und der Prophet beschreibt die Größe Gottes. Zwar im Blick auf Israel, aber Israel ist das Bild fürs Volk Gottes und so weiter. Da heißt es, die großen Taten unseres Gottes sind, er heilt zerbrochene Herzen. Das ist, was Gott tut. Und ich preise Gott, er heilt zerbrochene Herzen. Du kannst gar nicht genug zerbrochen sein, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen, den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Dann schreibt der Prophet Zacharia in seinem 12. Kapitel weiter, er verbindet ihre Wunden, er zählt die Sterne an ihrer Zahl, er weiß ganz genau, wie viele Milliarden oder Billiarden Sterne existieren, er weiß sie alle mit Namen, so schreibt der Prophet Zacharia. Und er sagt, und er gibt ihnen jedem einzelnen einen Namen, Orion, Jupiter, diese Planeten des Sonnensystems. Ach, geh mal raus und dann, je weiter du im Universum vordringst, desto mehr merkst du und ich bin ein ganz kleines Würmlein, nur ein Stäubchen. Was ist die Erde im Vergleich des Kosmos? Verstehst, wie groß ist mein Gott? Und dann heißt es weiter, er ist Gott, der Herr ist gewaltig, sein Verständnis ist unendlich. Er hilft den Leidenden wieder, wird persönlich, wird irdisch. Er bringt die Bösen zu Boden, der schmettert sie runter. Der Jesus bringt die Bösen zu Boden. Er gibt den Seinen den Sieg. Das ist Gott. Nicht nur der Polizist, der Staatsanwalt, der dich da anklagt. Und dann heißt es, er bedeckt den Himmel mit Wolken. Weißt du, das ist so Naturmeditation. Er meditiert, dieser Prophet. Gott, er bedeckt den Himmel mit Wolken, er gibt Feuchtigkeit und ohne Wasser gibt es kein Leben. Das haben die alle schon gewusst. Weißt du, die Alten waren gescheiter als unsere ganzen Professoren von heute. Vor 5.000, 6.000 Jahren, der Hiob, als er geschrieben wurde, da heißt es, Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Du hast die Erde im Nichts aufgehängt, das ist Gott. Und die Erde hing im Universum, im Kosmos und dann dreht sie ihre Bahnen. Dann heißt es weiter, er ist der, der das Wetter macht. Er ist der Regen für die Erde gibt und vorbereitet und so weiter. Er kontrolliert die Natur. Er lässt das Gras wachsen. Das erlebst du jetzt buchstäblich. Wenn du also Gott sehen möchtest, geh raus auf die Wiese im Park und du wirst sehen. Du, kommt das von selbst? Ist das alles Zufall? Ist das alles Evolution? Was weiß ich? Weißt du, da heißt es weiter, er gibt Gras auf den Hügeln, lässt es wachsen für die Viecher, für die Tiere. Er sorgt für die Tiere, damit sie Nahrung haben. Er sorgt sogar für die jungen Raben, wonach sie schreien. Und du bist besser als ein Rabe. Er gibt, was du brauchst. Und dann gehe ich im Psalm 147, da wird Gott, der Beter, schätzt die Größe Gottes. Er ist so von Gott beeindruckt. Er sagt, o Herr, deine Stärke ist so stark wie die Stärke eines Pferdes. Ich würde heute sagen, wie es eines Elefanten, wie es einen Riesen. Deine Stärke ist unbegrenzt, Gott. Halleluja. Und dann ein Pferd, ein Gaul zieht alles durch. Was du nicht schaffst, schafft der Herr. Und der Beter, er schätzt und sagt, guck mal, wie groß ist es Gott. Und guck mal, was sind die Menschen, ihre Kräfte, ihre Machenschaften. Was machen die Leute? Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Und so weiter. Und dann heißt es weiter in diesem Psalm, der Herr schätzt diejenigen, und du bist von Gott ein Geschätzter, er schätzt diejenigen, die ihn fürchten, die demütig sind, die Liebe üben, er schätzt die Menschen. Wenn du so ein Typ bist, der sagt, ach, mir ist doch egal, alles vergeht, alles ist vergänglich. Wenn du demütig bist, nichts ernst nimmst, weißt du, wir müssen lernen, nichts dramatisieren. Gott hat alles unter Kontrolle. Alle Kleinigkeiten. Und dann heißt es weiter, und auf seine Liebe trauen, die schätzt er, die auf seine Liebe trauen, dass Gott dich liebt. Auch wenn du dich schlecht fühlst. Viele Menschen denken, Gott liebt mich nur, wenn ich mich gut fühle. Nein, Gott liebt dich auch, wenn du miserabel fühlst. Wenn du das weißt, was es ist. Also Gott ist unglaublich mächtig. Kein Wunder, dass man an ihn nicht glauben kann und fassen kann. Soll das der Gott sein, der nur auf die Guten sieht? Nein, in meiner Bibel heißt es, er lässt die Sonne sogar scheinen. Manchmal bin ich ärgerlich über Gott. War lange Zeit ärgerlich über Gott. Lieber Gott, warum lässt du über die Gerechten und Ungerechten die Sonne scheinen? Dreh den Sonnenschein ab. Aber nein, guck mal, er gibt ihnen oft manchmal mehr Sonnenschein als uns Menschen, uns hier im Westen oder hier in Deutschland im Norden. Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Das ist Gott. Unglaublich. Seine Hand ist bis ins Detail, macht die ganze Feinarbeit, alles wunderbar bereitet. Die Sterne kennt er mit Namen, das ist wunderbar. Aber noch schlimmer ist es, er kennt dich und mich, diese ganzen Milliarden von Menschen, beim Namen. Die Hi und Sch und Li und was weiß ich, die ganzen Chinesen. Er kennt sie mit Namen. Es ist für mich beeindruckend. Je mehr, Albert Einstein hat es einmal gesagt, je mehr ich ins Universum vordringe, je mehr ich mich mit diesen Dingen beschäftige, desto weniger weiß ich, desto blöder bin ich, desto unterbelichteter bin ich. Also je mehr ich vordringe in der Weisheit Gottes im Kosmos, und dabei ist Gott so lieb und so klein, dass er sich verpflichtet, in unseren Herzen zu wohnen. Er wohnt sogar in dir. Dieser große, mächtige, herrliche Gott wohnt in dir, in mir, in uns. Und unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Fasse, wenn du fassen kannst. Er schaut auf dich herab. Und für dich hat er alles gemacht. Gott nimmt sogar Dinge zur Kenntnis, von denen du gar nicht glaubst. Er hat sogar deine Haare nummeriert. Er hat sie alle gezählt. Er kennt den Spatz, der gerade irgendwie beim Fliegen runterfällt und Herzinfarkt bekommt. Verstehst? Er kennt dein Innerstes von Ferne. Bitte, ich will etwas rüberbringen. Der Heilige Geist möge mir helfen. Das weißt du, da musst du nicht mehr dem lieben Gott erzählen, was du alles brauchst, wo du Schmerzen hast, wo du Probleme hast, wo du Sorgen hast, wo du Kummer hast, worüber du traurig bist. Das musst du dem lieben Gott gar nicht mehr erzählen. Wenn du meine Predigt bis zum Schluss gehört hast, dann wirst du ganz eine andere Einstellung Gott gegenüber bekommen. Er kennt meine Bedürfnisse von Ferne. Das Wort liegt noch nicht einmal auf der Zunge. Ich habe es noch gar nicht gedacht. Nicht einmal einen Blitzgedanken gehabt. Hast du schon meine Worte verstanden und mein Gebet schon erhört? Von Ferne. Er kennt unsere Unfähigkeiten und Fähigkeiten, unsere Unzulänglichkeit von Ferne. Er weiß, dass du kein Geld hast. Er weiß, wo dir der Schuh drückt. Er weiß, wobei dir zwickt und zwackt. Er weiß es. Das kannst du niemandem sagen. Das traust du dir nicht einmal jemandem zu sagen. Du musst Gott gar nichts mehr sagen, wie es um dich steht, wie es in deinem Inneren aussieht. Du musst ihm nicht beschreiben, lieber Gott, du weißt, oh, ich habe solche Schmerzen, ich habe so einen Kummer, ich habe so eine Angst. Hör doch auf damit. Weißt du, ich komme auf einen Punkt. Gott will, dass wir ihn loben, preisen und anbeten und nicht mehr auf unsere Schwierigkeiten schauen. Verstehst du? Er weiß das alles. Es ist an seinem Büro vorbeigegangen, er hat es genehmigt. Ja. Viele Beter sind dumm. Entschuldigung, Gott möge mir vergeben, wenn ich so denke. Sie umschreiben Gott ihre Situation. Du weißt, der böse Nachbar, den man den Lautsprecher oder die Boxen so hochdreht und so weiter. Du kennst, so Herr, dass der das Auto im Hof immer laufen lässt. Verstehst du? Und was weiß ich, was du denkst, Gott weiß das nicht. Gott ist dumm, unterbelichtet. Er hat seine Spione nicht. Seine Engel spionieren alles aus. Jeden Winkel, jede Ecke. Und du denkst, ich muss Gott beschreiben. Gott ist nicht unwissend. Wer das betet, lieber Gott, du weißt alles, wie mir der Kopf schmerzt. Ich habe Migräne. Gott, ach, mein Nacken, heute Nacht bin ich so schlecht gelegen. Wenn du das alles umschreibst, Gott weiß es alles. Und du verdummst Gott. Du, weißt du, du ziehst Gott runter als einen unwissenden Gott. Der Herr weiß, was für ein Gemächte du bist. Du weißt, dass du zitterst. Gott weiß, dass du die Treppe nicht mehr steigen kannst. Gott weiß alle Dinge von deinem Leben. Beschreibe Gott nicht deine Not. Hör doch auf zu klagen. Treib diese Klageweiber raus. Jag sie zum Teufel. Der soll sich um die kümmern. Du musst nicht umschreiben, denn das ist eine Beleidigung Gottes. Gott weiß deine Not, deine Situation, deine Lage, deine Lebenslage. Dass deine Beziehung nicht mehr stimmt und dass nicht mehr klappt vorne und hinten, dass die Kinder nichts von dir wissen wollen oder du von deinen Kindern nichts mehr wissen willst. Gott weiß, wo es bei dir quietscht. Verstehst du? Gott weiß, wo deine Probleme liegen. Und ich möchte einen Punkt herausstellen von diesem großen Gott. Gott ist ein allwissender Gott. bin kein Moslem jetzt. Weißt du, als Moslem müsste ich die 99 Namen Gottes erwähnen, was dieser Allah alles ist. Barmherzig, gnädig, gütig, ewig und was weiß ich, treu. Was er alles ist, dieser souveräne Gott, über den man nicht herrschen kann, der macht, was er will. Aber ich möchte einen Punkt rausgreifen. Er ist allwissend. Er weiß über alles Bescheid. Über seine Schöpfung. Er ist der Konstrukteur. Wenn ich etwas baue, dann weiß ich, wie ich das gemacht habe. Und was ich dabei falsch gemacht habe, womöglich. Verstehst du? Ich habe in mein Facebook einen Satz reingestellt. Jemand hat es mir rübergeschickt und es hat mir gefallen. Weißt du, als Gott den Menschen schuf, war er stolz drauf. Hat er sich was eingebildet. Aber dann hat er gemerkt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dann hat er noch ein bisschen weitergearbeitet. Dann hat er die Eva geschaffen und so weiter. Aber zuerst war er stolz. Das ist mein Ebenbild. Mein Ebenbild. Aber er war nicht glücklich. Er hat gesehen, der Adam weint die ganze Zeit. Er sieht die Tiere, die sind alle happy, die tanzen, springen übereinander und aufeinander. Verstehst du? Aber die Eva, der Adam, der arme Kerl. Weißt du, Gott weiß, dass der Adam nicht glücklich war, allein auf dieser Welt zu sein. Es ist schön, wenn du allein bist, da ärgert dich wenigstens niemand. Aber diese Einsamkeit, er ist allwissend. Er kennt seine Konstruktion und er kann die Fehler beheben, wenn es irgendwo Fehler ist und gibt. Egal welche Fehler, er hat diese Fehler behoben, dass der Mensch nicht allein sein sollte. Plötzlich gibt es 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Gott weiß alles. 1. Johannes 3, Vers 20. Er kennt nicht nur die augenblicklichen Details deines Lebens. Er weiß, was alles in deinem Leben falsch ist. Er kennt nicht nur dein Leben, dein armes Leben, dein kleines Leben, dein bisschen Leben. Er kennt sogar dein Umfeld. Er kennt sogar die kosmischen Einflüsse. Wir denken, was wir uns einbilden. Weißt du, die Planeten, die vorbei eilen, oder Kometen und Asteroiden und wie die Dinge alle vorbeifliegen. Gott weiß alles, was da gerade über im Kosmos fliegt. Diese negativen Einflüsse. Und die negativen Einflüsse werden sich ganz massiv in der Endzeit sich auswirken auf die Menschen. Wenn ich nur denke, die Sonnentätigkeit, was die Sonne alles macht, plötzlich werden alle Dinge auseinanderfallen. Wenn keine Smartphones mehr gibt und keine Computer mehr funktionieren, über Nacht. Das kann über Nacht passieren. Gott kennt alle diese Dinge, auch in deinem Umfeld, was da drumherum geschieht. Er ist allwissend. Er weiß vom Sperling. Matthäus 10, Vers 29, er weiß von den Haaren auf deinem Kopf, er weiß, wie du die ganze Nacht gearbeitet hast, oder nicht nur die ganze Nacht, sondern das halbe Leben und nichts dabei zustande gebracht hast. Verstehst? Gott weiß, Jesaja 46, Vers 9 und folgende Versen, er weiß, was am Ende der Zeit noch sein wird, am Ende deiner Zeit. Er weiß alles, was geschehen wird, nicht nur in der Endzeit, sondern auch am Ende deines Lebens. Du kannst ganz sicher leben, gelassen sein. Meine Zeit steht in seinen Händen, steht in der Heiligen Schrift. Verstehst? Er weiß jede Situation. Er kennt Psalm 139, Vers 4. Jeden einzelnen Gedanken, was in meinem Kopf rumschwirrt. Auch meine blöden Gedanken. Verstehst du? Ich baue Luftschlösser. Oh, das wird schön werden. Und dann werden wir ein schönes Leben haben. Und dann, alles ist weg mit einem Schlag. Gott kennt. Bevor wir sie aussprechen, er kennt unser Herz. Psalm 139, Vers 1 und folgende Verse. Er hat uns im Mutterleib gesehen. Er kennt sogar deine Genen und deine DNA, deine Erbanlagen und Erbkrankheiten und was weiß ich, deine Vorteile und deine Nachteile. Er kennt alles. Salomo sagt einmal in 1. Könige 8, Vers 39, du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Du allein. Stell dir mal vor, er weiß nicht nur, was auf dem Planeten los ist, was im Kosmos los ist, was auf der Erde los ist, er weiß sogar, was bei dir persönlich los ist. Das erste Gebet der Apostel, das uns überliefert wird in Apostelgeschichte 1, ist nicht das Vaterunser. 1. Apostelgeschichte 1, Vers 24, sondern das erste Gebet, was uns überliefert, ist von den ersten Christen erfüllt vom Heiligen Geist. Herr, der du alle Menschenherzen kennst. Herr, du kennst alle Menschenherzen. Du kennst alle Herzen der Gläubigen und der Ungläubigen, meine Nachbarn, meiner Familie. Du kennst alle Menschenherzen. Und du weißt, was da drin vorgeht, wie es da rumort. Du kennst alles. Jesus kennt dein Herz. Ist das toll? Also für mich ist, ich bin begeistert. Jesus weiß die Gedanken schon von Ferne. Jesus wusste, was die Menschen dachten damals, als er noch hier auf dieser Erde lebte und weilte. Heute noch viel mehr. Deshalb ist er unser hoher Priester. Deshalb kann uns Gott vertreten. Er weiß, was in uns vorgeht, denn er wurde Mensch. Der kann mitfühlen mit unseren Handicaps, mit unseren Wehwehchen. Er hat alles durchgemacht. Er ist in eine Garage zur Welt gekommen. Er wurde abgelehnt von seiner Familie, von seinem Volk. Er wurde abgelehnt, ja, von den Geistlichen. Was will der Mann da aus Nazareth, aus Hinterdupfing, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagt? Er wurde abgelehnt, sogar von seinen Jüngern, verraten und verkauft. Das war Jesus. Er weiß, was das bedeutet, verraten, verleugnet, verkannt zu werden, verachtet zu werden, als Wanderprediger durch die Lande zu laufen. Er weiß, wie sich das anfühlt. Wenn der hohe Priester aufstand, dann stehen 1 Million Leute da vor dem Tempel. Aber wenn Jesus spricht, eine Handvoll Leute. Verstehst? Das war der Herr Jesus. Er weiß, was es bedeutet, nichts zu sein und nichts zu haben. Deshalb, er versteht dich. Er wusste, was die Leute dachten. Er wusste, 40 Kilometer weiter, Lazarus ist nicht tot. Er schläft nur. Kennst du diese Geschichte? 40 Kilometer weiter, der Herr Jesus weiß, der schläft. Er hat ganz genau gesagt, was los ist. Und er wusste ganz genau bei der Samariterin, wie viele Männer die gehabt hat. Und du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt gerade hast, ist auch nicht deiner. Verstehst? Und dann rennt die Frau in die Stadt und erzählt, der hat mir alles gesagt. Der wusste, was da los ist. Die ganzen Enttäuschungen. Die Frau wollte glücklich sein beim ersten Mann. Das ist mein Liebling. Wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheidet. Und was ist dann passiert? Die ist fort abgehauen womöglich, enttäuscht. Die Ehe ist kaputt, die zweite Ehe ist kaputt, die dritte Ehe. Dann denkt man, jetzt die dritte Ehe, endlich wird mal was Vernünftiges raus. Aus der ist auch nichts geworden. Sie wollte glücklich sein, die Frau, mehr nicht. Jesus wusste, die Frau sucht nach Geborgenheit, nach Glück, nach Verständnis, nach Liebe. Alles war Quatsch und Käse. Und dann sagt auch der vierte Mann, ist dir abgehauen. Aus welchem Grund auch immer. Da warst du schon zu verbraucht und zu verlebt. Was war dein Leben denn wirklich? Und den fünften, jetzt endlich, den habe ich noch. Und der ist auch weg. Und dann hat sie sich noch einen geangelt irgendwo. Und dachte, das wird sein. Und der ist auch nicht dein, der ist verheiratet. Verstehst du? Das war die Geschichte, was Jesus erzählt hat bei dieser Samariterin dort am Brunnen. Er sagte den Jüngern beim letzten Abendmahl, oder als Vorbereitung zum letzten Abendmahl, er sagt, weißt du, macht euch keine Sorgen. Da kommt ein Mann, läuft die Straße entlang, trägt Wasser. Und dieser Wasserträger, wo der hingeht, haltet euch an ihm und dann fragt, wo ist das Saal, das für mich vorbereitet ist. Und genau dort war nachher das Gemeindezentrum. Dort wurde der Heilige Geist ausgegossen. Dort haben sich die Jünger versammelt. Und dort hat der Herr gesprochen und gesegnet. Ging der Petrus aus dem Gefängnis wieder zu den Ihrigen. Oder später, oder bevor der Herr Jesus nach Jerusalem einzog, er sagt, geht hin an der Straße, dort an der Ecke ist ein Esel angebunden und löst diesen Esel. Er wusste, was läuft, was passiert, so im Detail. Und Geschwister, genauso bis im Detail weiß der Herr, was mit dir, mit mir los ist, was du und ich brauchen. Wo ist die nächste Wohnung? Was ist das nächste Auto? Der nächste Esel? Verstehst? Was ist? Gott weiß all diese Dinge. Wir sollten ihm nur fragen. Nicht so, nur, lieber Gott. Nein, frag ihn. Und er will uns antworten. Und ehe sie bitten, will er ihnen antworten. So wunderbar ist der Herr Jesus. So, und liest mal diese Beispiele. Und noch ganz schlimmer. Weißt du, der erste Jünger oder einer der ersten Jünger, wo der Herr Jesus berief, dann sagt er zum Nathanael, ach, komm, folge mir nach. Und dann sagt er, Nathanael, was willst du? Aus Nazareth kommt nichts Gescheites. Und dann sagt Jesus, ein wahrer Israelit, ich sah dich, wie du dich damals unterm Feigenbaum gelegen hast, die Sterne, die Vögel, die Wolken angeguckt hast. Und er hat gesagt, oh, lieber Gott, wo bist du? Ich habe dich unter einem Feigenbaum gesehen. Gott hat gesehen, wie du vielleicht am Strand gelegen bist. Gott hat dich gesehen, wie du in deinem Bett gelegen bist. Und Gott hat dich gesehen, wo du irgendwo in einer Situation warst. Herr, wenn es dich gibt. Und jetzt kommt und antwortet er dir. Und genau beschreibt er deine Situation, was mit dir los ist. 1. Johannes 1, Vers 47, diese Geschichte vom Nathanael. Er kennt unser Herz. Er kennt unsere Wünsche. Und wozu du keinen Wunsch hast, wirst du auch nichts erreichen. Gott kennt deine Wünsche. Und das ist sehr wichtig für deine Berufung und deine Befähigung. Darum verspricht uns Gott, uns niemals in den Stich zu lassen, solange wir hier leben. Und er kennt uns, wo wir herkommen. Vor Grundlegung der Welt habe ich das alles gemacht. Und er weiß, nachdem das Leben hier zu Ende ist, das Leben ist nur ein Übergang. Ist nur zwischen Korridor und dem Himmel. Nur ein Übergang. Und dann, er weiß, was aus dir in der Ewigkeit sein wird, was du wirst. Und was dort alles passiert. Weißt du, bevor die Welt geschaffen wurde, und die Welt besteht seit Ewigkeit von Gott her, er kannte dich. Jetzt, wie groß ist mein Gott? Ein allwissender Gott. Ein Gott, der alles kennt. Er kennt den Lauf der Weltgeschichte. Er wusste ganz genau, du wirst in Hinterdupfen geboren. Wo das auch immer sein mag. In Berlin. Oder irgendwo auf der Flucht. Er weiß alles, wo du geboren werden sollst. Mit welchen Menschen wir uns umgeben werden, mit wem wir zusammenkommen, dass du irgendwann mal dem Herrn Matthäus begegnest, auf welche Art und Weise. Gott weiß all diese Dinge, was so nacheinander passiert. Das ist mir zu groß, sagt ein Bibelschreiber. Mir ist so groß, wenn ich das alles nur so nachdenke. Und als ich mich hingesetzt habe und drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, Gott, du weißt alles. Und ich, blöder Hammel, ich mache mir so viele Gedanken über das Leben. Wie geht's weiter? Was passiert als nächstes? Und weil du weißt, du kennst mich. Du verstehst mich. Ich gehe noch ein Stückchen weiter. Er sieht sogar unsere Sünden mit all ihrer Hässlichkeit und Verdorbenheit. Er sieht, wie grausam wir manchmal sind, wie brutal, hartherzig, lieblos, ungerecht. Er sieht nicht nur die guten Seiten von unserem Leben, auch die schlechten Seiten sieht er bestens, aber er macht sich nicht draus. Trotzdem zieht er uns mit Seilen der Liebe. Komm, komm, komm. Komm her zu mir, mühselig und beladener. Komm her, verlorener Sohn. Gott kennt die Weltgeschichte bis ins Detail. Ich denke nur an das Standbild vom Nebukadnezar. Gold und so weiter, Silber und Messing und dann die Geschichte Europas. Und dieses Reich wird uneins sein. Du siehst jetzt, was die ganze europäische Gemeinschaft ist. Ist ein Sauladen. Die sind dafür, die anderen sind dagegen. Und du wirst sie nicht alle auf einen Nenner bringen. Auch die Frau Merkel nicht. Und eines Tages gibt es keine Frau Merkel mehr. Und das Reich wird uneins sein. Das Schicksal Europas ist besiegelt. Karl V. wollte Europa einen. Dann ist er in Verbannung geraten und am Schluss seine letzte Aufgabe war, im Kloster nachher die Uhr im Gleichklang zu bringen. Daran hat er sein ganzes Leben lang gearbeitet. Napoleon, Hitler, alle haben versucht, Europa zu einen. Hitler kam am weitesten von Spanien bis in Russland, tief im Russland. Aber das Reich wird uneins sein, es zerbricht, als es am größten war, zerbricht es. Es wird zerbrechen. Das Schicksal, Gott hat das Schicksal dieser Welt, der Gesellschaft in seiner Hand. Gott ist allwissend. Du musst dich nicht entsetzen über Dinge, die jetzt nicht so laufen. Du kannst dich ärgern. Kannst Luft ablassen. Kannst mal ein bisschen schimpfen. Verstehst du aber? Verändern kannst du nichts. Es kommt, wie es kommen muss. Verstehst du? Diese ganze Völkervermischung, das erleben wir. Ton und Eisen zusammen. Verstehst du, vermischt. Jetzt kommen die ganzen Moslems und das Europa wird vermischt, schön durcheinander. Wir müssen jetzt 10.000 Flüchtlinge aufnehmen und alle anderen Staaten müssen auch ein paar Tausend aufnehmen. Verstehst du? Und das ist gewollt von der neuen Weltordnung. Die denken, jetzt schaffen wir einen neuen Menschen, eine neue Kultur. Das schaffen die Menschen nicht. Die können keine neue Kultur schaffen. Gott sagt, diese Reiche werden vergehen. All diese Reiche werden untergehen. Gott weiß es und du musst dich nicht entsetzen über nichts. In deinem Leben läuft nichts schief, auch wenn schief läuft. Verstehst du, du denkst, Katastrophe. Nein, da läuft nichts schief. Alles hat er noch unter Kontrolle. Gott hat alles doch in seiner Hand. Und jetzt passiert, und jetzt hör mir gut zu, jetzt passiert genau das, was Gott schon lange wusste. Von ewigen Zeiten, das wusste er. Sei nicht darüber entsetzt, dass dein Mann, deine Frau gestorben ist, deine Kinder gestorben sind oder dass jemand todkrank ist und beim Krepieren ist. Entsetzt nicht. Das ist alles festgelegt von Gott, aus welchen Gründen auch immer. Nichts kann Gott überraschen und nichts sollte dich und mich überraschen. Er hat alles in seiner Hand. Meine Zeit, deine Zeit, unsere Zeit liegt in seinen Händen. Gott ist allwissend. Man muss Gott nicht die Lösungen vorschreiben, sondern lieber Gott, macht das so und so, bringt die raus und bringt die rein. Vergiss es. Gott wird dir nicht zuhören und nicht glauben. Er macht, wie er es will. Und was sein Plan, seinen Plänen am nächsten kommt. Er macht es. Und du musst Gott nicht deine Lösungen vorschreiben. Er weiß, was für dich und für mich das Beste, sogar das Allerbeste ist. Du denkst ja, Gesundheit wäre für mich das Allerbeste. Aber ich sag dir, wenn du nicht krank gewesen wärst, wärst du gar nicht hier. Die meisten Leute kamen zu uns durch die ganzen Heilungsversammlungen durch Billy Smith. In aller Liebe. 26 Jahre lang kam der Mann zu uns. Und wie viele Menschen sind durch unseren Dienst und durch die Gemeinde gegangen? Wenn du nicht krank gewesen wärst, wärst du nicht auf den Weg gekommen. Denn wir kommen nur zum lieben Gott durch Nöte. Durch Schwierigkeiten. Ist komisch, sollte nicht sein, aber so ist es. Der liebe Gott weiß, um unsere Wunden zu, wie sie verbunden werden können, wie sie geheilt werden können. Geh zum Matthäus. Verstehst? Und jetzt hockst du hier. In aller Liebe. Er heilt die Niedergedrückten, die Entmutigten. Deshalb hat Gott uns auch einen Dienst gegeben der Ermutigung. Ich ermutige die Menschen. Weißt du, der Teufel entmutigt die Menschen am laufenden Band. Wem sollen die Menschen ermutigen? Die sind draußen in der Arbeit, sind draußen am Schlachtfeld, sind draußen im Kampf. Verstehst du, wem sollen die Leute ermutigen? Kopf hoch, schau nach vorne, lass dich nicht unterkriegen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So. Heilung kommt, sobald die Bedrückung aufgehoben ist, sobald du ermutigt bist. Denn unsere Probleme sind seelische Probleme. Ich habe gestern gesagt noch, die meisten Krankheiten sind psychosomatisch. Psycho, die Psyche. Verstehst? Seele. Psychosomatisch. Die meisten Krankheiten sind psychosomatisch. Und dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Geht es dir gut? Bist du happy? Hast Honig geschleckt? Und gute Musik gehört? Bisschen getanzt, ach, mir ist so wohl, Halleluja. Aber wenn du niedergedrückt bist, Angst hast, verstehst du, so wie es deiner Seele geht. Wenn du die Ursachen der Leiden behoben hast und beheben lässt, vom Herrn her, wie auch immer, wird der Herr dich aufrichten. Und erst als deine Seele aus den Trümmern rauskriegt, sowieso keimlich da durch die Pflasterstraße, wenn sie so durchbricht, dann merkst du, das ist Leben. Da draußen gibt es noch was anderes. Mit Gott gibt es noch was anderes. Und so viele Menschen haben entdeckt, dass mit Gott geht was anderes noch gibt. Und der Herr richtet, in der Bibel, der Zacharia hat gesagt, er richtet Jerusalem wieder aus den Trümmern auf. Ihr denkt nicht an das Jerusalem da unten in Palästina, sondern unser Jerusalem kommt vom Himmel herab. In der Offenbarung, in der Apokalypse. Ganz anderes Jerusalem, als das da unten ist. Das ist ja nur Trümmerhaufen. Jerusalem wurde 17 Mal zerstört, dem Boden gleich. Und wieder aufgebaut, verstehst du? Das ist Jerusalem. Das irdische Jerusalem. Unser Jerusalem kommt vom Himmel. An das glaube ich. Und in der Bibel heißt es, Jerusalem ist ein Bild für Denken, für Fühlen, für Glauben. Das ist das Zentrum des Glaubens, der Gegenwart Gottes. Und Gott ist nicht gegenwärtig in Jerusalem. Gott ist gegenwärtig, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Und Gott will seine Botschaft bei dir in deinem Leben aufrichten. Was jetzt der Trump macht, der denkt, jetzt macht er was ganz Großes. Er bringt die politische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Das mag nett und süß und lieb sein. Aber Gott will seine Botschaft in deinem Leben aufbauen. Dein Jerusalem. Da will er so eine Niederlassung haben, wo er sich offenbaren kann, wo er zu dir reden kann, wo er dir begegnen kann. Zelt der Begegnung, die Stiftshütte damals im Alten Testament. Gott will dort seine Gegenwart verlegen. Und dann wirkt er Stück für Stück und er macht wieder alles gut in deinem Leben. Er ist da für all diejenigen, die Ungerechtigkeit leiden, die unterdrückt sind, die Gefangenen sind. Lest die Bibel. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das Evangelium zu predigen, die gute Zeit zu verkündigen, das war Jesus. Und die Botschaft des Herrn ist, Glaub an ihn. Nimm ihn an. Er ist da. Für die, die Lieblosigkeit erfahren und ja abgelehnt werden, verachtet werden, unterdrückt werden, so auf die Seite als Nothing behandelt werden. Er bringt Trost und Frieden. Das ist Gott. Er weiß, wie er dir helfen soll. Die niedergeschlagen sind, die schwere Dinge durchmachen müssen, die nicht verstanden werden, die harte Prüfungen durchlaufen im Augenblick oder viele andere Schwierigkeiten haben. Jeder hat so ein Päckchen zu tragen. Sag mir nicht, mir geht's gut. Dir geht's gerade vielleicht im Augenblick gut, während du hier sitzt. Aber du bist noch nicht einmal zu Hause. Dann klopft vielleicht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Vielleicht eine andere Schwierigkeit. Bei Gott ist alles bekannt und so weiter. Schau auf Gott. Du musst nicht einen großen Glauben haben, sondern Glauben an einen großen Gott. Mein Gott, Halleluja. Mein Gott. Weißt du, das ist so einfach. Aber viele Menschen haben wahrscheinlich Gott noch nie gesehen, noch nie Gott erlebt, noch nie Gott richtig verstanden. Mein Gott, sollte meinem Gott etwas unmöglich sein, sagt der Vater Abraham. Gott ist ein großer Gott. Und ich habe hier etwas gelernt in meinem Leben, in meinem Dienst. Weißt du, ich habe aufgehört, mich Gott vorzustellen. Ich bin frei von jeder Gottesvorstellung. Er ist der daseiende Gott. Er ist gerade hier und jetzt und heute, so wie ich ihn brauche. Wenn ich Strom brauche, ist mein Gott Strom. Wenn ich Wasser brauche, ist er Wasser. Wenn ich Freude brauche, ist er Freude. Wenn ich Frieden brauche, ist er Friede. Immer das, was ich brauche. Weißt du, nicht Gott vorstellen, es muss er das und das und das und jenes. Nein, ich habe es aufgehört. Das Einzige, wie ich mir Gott vorstelle, ist in Jesus Christus. Wie ich in den Evangelien ihm begegne. Gott ist ein Gott, was kein Auge gesehen hat und, wenn ich ehrlich bin, auch nie sehen wird. Er ist der daseinende Gott. Ich merke nur hinterher. So, verstehst du, wie der Moses, er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen, aber das hat er alles nur hinterher gemerkt, nachdem Gott durchgegangen ist. Und du merkst hinterher, hinter deinen Leiden, hinter deiner Krankheit, hinter deiner Sorge, hinter deiner Armut, hinter deiner Versuchung und Anfechtung, merkst du, Mensch, Gott hat mich durchgetragen. Wenn ich daran denke, wie hat Gott mir die letzten 7 Jahre geholfen? Wahnsinn. Zuerst habe ich gedacht, das schaffe ich nicht. Und weißt du, plötzlich, es ging. Und es ging jeden Tag besser. Wir kennen Gott nur vom Hören und Sagen. Aber erst nach dem Leiden, sagte Hiob, und nun hat mein Auge dich gesehen. Als er da durch ist und alles doppelt hatte. Wir erleben Gott nur so ähnlich, wie wir die Schwerkraft erleben. Weißt du, wir müssen lernen, mit der Schwerkraft umzugehen. Mit den Gesetzen Gottes, mit den Naturgesetzen, was auch immer ist, umzugehen. Und wir wissen nur, dass es ihn gibt, dass die Schwerkraft da ist, aber ich weiß nicht, wie dieser Gott aussieht. Hat er Hörner? Hat er Haare, riesige Haare? Der Johannes auf der Insel Patmos sieht den Alten. Und er sieht mit weißen Haaren, mit Augen wie Feuerflammen, verstehst du? Das ist Gott für ihn gewesen, so kannte Jesus. Wir wissen nur, dass es ihn gibt, dass er bei uns ist, dass er mitten unter uns ist. Und wir wissen nur, Gott ist treu und gerecht. Das weiß ich. Gott ist treu und gerecht. Und dass Gott keinen Fehler macht, das darfst du Gott nicht unterstellen. Er sieht dich und mich und er steht zu seinen Verheißungen. Und ich erlebe Gott in der Schöpfung, wer die Schöpfung versorgt. Du musst nur die Spatzen füttern. Verstehst du? Die finden selber genug Würmer und Käfer. Das ist Gott. Ich sehe, wie Gott die Geschichte lenkt. Ich sehe Gott, wie er die Menschen lenkt. Ich sehe, wie er in der Bibel heißt, sogar die Kriege lenkt. Der Würfel, das ist alles schön durcheinander. Gott lenkt die Menschenherzen wie Wasserbecken, steht in meiner Bibel. Und vor Gott kann niemand weglaufen. Genauso wenig, wie du vor deinem Schatten weglaufen kannst. Du kannst vor Gott nicht weglaufen. Er bringt dich immer noch an dem richtigen Platz, wo er dich haben will. Zu den richtigen Leuten, die du gar nicht haben willst. Das macht der liebe Gott. Ihr denkt, der Jona soll nach Ninive gehen, steigt im falschen Dampfer ein. Und dann kommen dann Stürme und so weiter. Macht große Fehler. Und was passiert? Gott bringt den Jona am richtigen Ort zu den richtigen Leuten. Er zeigt ihm, Weißt du, ich bin nicht von dir abhängig, Jona, Gott, oder vom Jona, sondern Gott arbeitet mit den Menschen. Gott bringt die Menschen dort, wo er haben möchte. Gott bewegt alles. Wir können Gott nicht bewegen. Glaub doch nicht den Spuk. Herr, bewegt deinen Arm, lass Zeichen und Wunder geschehen. So beten die ersten Christen. Du kannst Gott nicht zwingen. Er macht, was er will. Er macht, was er will und wie er es will. Und durch wen er es will. Verstehst du, wenn er keinen Propheten, keinen Prediger hat, keinen Priester hat, benutzt einen Esel. Denk an Biliam. Wir können ihm gut vertrauen. So gut, wie wir der Schwerkraft vertrauen können. Ich möchte Gott und Schwerkraft gleichsetzen. Wie du die Schwerkraft vertrauen kannst. Vor der Kurve Gas wegnehmen und in der Kurve wieder Gas geben. Und dann kriegst du die Kurve spielend rum. Und so ist das ganze Leben. Denk drüber nach. Wir können die Schwerkraft nur anwenden. Wir können über die Schwerkraft nicht bestimmen. Schwerkraft macht das und das. Fahr ab mit Vollgas in die Schwerkraft, mit der Schwerkraft, und du wirst merken, wo du landest. So wie der eine auf dem Kirchendach nachher. Gebrauche es richtig. Und Gottes Gesetze sind dieselben Gesetze immer noch und überall. Gott ist in seinen Gesetzen drin. Das, was du siehst, wirst du ernten. Denk drüber nach. Du erntest das, was du vor 10, 20 Jahren gesät hast. Das geht endlich mal auf. Verstehst du, gut oder schlecht, spielt keine Rolle. Gib und es wird dir gegeben. Verstehst du, fang an zu geben. Du sagst, mir liebt keiner, mir gibt keiner. Fang an, du zu geben, von dir aus loszulassen. Und du wirst Wunder und über Wunder erleben. Gott tut Wunder. Aber du musst an seine Prinzipien dich halten. Das, was du von anderen erwartest, das tust du ja selber. Das ist ein Gesetz Gottes. Wie erlebe ich Gott? Fang an, das zu tun, was du gerne möchtest, dass getan wird. Deine Umgebung, dass sie sich verändert. Verändere du dich deiner Umgebung gegenüber. Ich kann noch so viel sagen. Segne und du wirst gesegnet werden, steht in der Bibel. Und Segen ist das, was du aus deinem Überfluss weitergibst. Helfe und dir wird geholfen werden. Das sind Gesetze, Urgesetze. Das funktioniert für Christen und Nicht-Christen und Atheisten. Für alle miteinander. Wer sich an diese Gesetze Gottes hält. Deshalb Gott ist der daseinende Gott für jedermann. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Liebe und du wirst geliebt werden. Mich liebt keiner. Du bist ein Bock. Verstehst? Fang an zu lieben. Nett zu sein, süß zu sein, freundlich zu sein. Sei nett. Und Leute werden zu dir auch nett sein. Tröste und du wirst getröstet werden. Diene und dir wird gedient werden. Das sind die Gesetze Gottes, diese Echo-Gesetze. Verstehst? Die funktionieren in deinem Leben. Egal wer du bist, deshalb, das Evangelium gilt für alle Menschen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, die gute Nachricht, alle Kreatur. Und wer es glaubt, der wird die Wunder Gottes erleben. Der wird den Herrn erleben, die Gegenwart des Herrn. Alles, was du zum Leben brauchst, ist dir bereits für deine Lebensreise im Lunchpaket eingepackt. Das ist alles dabei. Für die nächsten 70 Jahre ist alles eingepackt. Dein Herz wurde aufgedreht, damit du das geht, solange es gehen sollte, solange es funktioniert, so Aufziehmechanismus. Gott gibt uns nichts Neues. Manche Leute denken, Herr, gib uns neue Salbung, neuen Segen. Nein, er gibt das, was er schon von Anfang an dir im Mutterleib hineingelegt hat. Das geht mit dir, begleite dich. Gebrauche das Gute in dir. Und Gott bewegt sich in dir. Gebrauche das Wenige, das du hast. Diese 5 Brötle, gebrauche zur Ehre Gottes. Es geschehen Zeichen und Wunder, wenn Gott eingesetzt wird. Ich bin der daseinende Gott. Gott hat dich mit allem ausgerüstet, was du brauchst. Du musst nur einsetzen und gebrauchen. Deine Stärken, auch deine Schwächen, gebrauche sie. Gebrauche sie. Und weißt du, vieles ist verschüttet in deinem Leben durch falsche Vorstellungen, durch falsche Predigten, durch falsche Philosophien und Theologien. Du bist nichts und du kannst nichts. Wir Christen müssen arm sein, schwach sein, krank sein, dumm sein. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Geschwister, das ist mir so groß geworden. Die Freude am Herrn. Lach mal, freu dich. Danke mal. Sag lieber einmal zu viel Dankeschön als zu wenig. Eine falsche Vorstellung ist, dass du alles von anderen erwartest. Von anderen Göttern. Von den Tabletten. Oder Tröpfchen. Oder was weiß ich, von anderen Menschen. Erwarte vom Herrn. Und von dir selbst. Fang an, an dich selbst zu glauben, bevor du an Gott glaubst. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich. Nicht die anderen. Du erwartest Heilung von Ärzten, Tabletten und so weiter, aber das helfen dir nicht. Die vertrösten dich, ein bisschen unterdrücken alles und so weiter. In der Bibel wird uns ganz klarer Weg gezeigt. Ist jemand krank? Ich will nicht fragen, ist jemand krank? Aber die Bibel fragt dich, der liebe Gott fragt dich, ist jemand krank? Der rufe die Ältesten, sie werden für ihn beten, heißt es in Jakobus 5, sie werden ihn mit Öl salben. Weißt du, Öl ist so wichtig, bei vielen quietscht es. Verstehst du, sie sind festgefahren, bestimmte Dinge. Ein Tropfen Öl wirkt Wunder. Glaub mir das. Ein Tropfen Öl wirkt Wunder. Das brauche ich gar nicht. Literweise Öl, bisschen Öl, verstehst du? Dass wieder das Quietschen aufhört. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Die Handauflegung wird etwas freisetzen. Dass du selbst einen Angelhaken nimmst und rauswirfst und selber fischen gehst. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Gott will deine Beziehung heilen. Dieses Gequietsche. Der ganze Streit mit deinen Nachbarn, Nachbarinnen, Freunde, Bekannte, Gemeindegeschwister, was es auch alles ist. Du wunderst dich, warum klappt es bei mir nicht? Komm zu der inneren Ruhe und inneren Frieden. Und deine Beziehung sollen heilen. Und da wird was passieren. Viele glauben, bei den anderen stimmt's nicht. Aber ich darf dir eines sagen, die Probleme, die du hast, sind deine Probleme, nicht die Probleme der anderen. Ich will dich schockieren. Halt sowieso nichts, wenn die Leute sagen, wunderbar, Pastor, so gesprochen. Ich kann mir dafür nichts kaufen. Weißt du, deine Probleme, die sind, was dich krank machen. Deine Störungen sind deine Störungen. Ich empfange nicht, ich bin im Loch drin irgendwo. Hab keinen Kontakt. Verstehst du, deine Störungen. Du bist selbst für vieles und eigentlich für alles in deinem Leben Schuld, Entschuldigung. Das darf man nicht sagen. Heute darfst du so vieles nicht mehr sagen. Verstehst du, das ist verboten, das ist verfolgt, das ist strafbar. Verstehst du, du darfst nichts mehr sagen. Was darfst du heute noch sagen? Du darfst nicht mehr sagen, du bist selber schuld an deiner Geschichte, an deiner Krankheit. Ach, Pastor, was erlaubst du dir? Und jetzt kommt noch etwas, noch ein dickeres Loch, verstehst du, was ich, oder nicht Loch, Botschaft, was ich weitergeben möchte, was Gott mir gezeigt hat. Und das sage ich. Ob es gefällt oder nicht. Das Beten, so gut wie das Beten ist, das Beten verändert gar nichts. Sei nicht schockiert, dass ich als Pastor das sage, deine ganze Beterei kannst an den Mond schreiben. Bringt nichts. Weißt du, das verändert nur bei dir selbst etwas, die Beterei. Das Beten in der Kirche oder was weiß ich, unter Handauflegung, bringt gar nichts. Sei nicht schockiert. Es verändert nur dich selbst. Du bekommst eine andere Sicht zu den Dingen des Lebens. Du bekommst eine andere Einstellung. Du bekommst eine andere Liebe. Da betest du für die Frau Meier und gegen die Frau Meier und so weiter. Und plötzlich bekommst du eine Liebe für Frau Meier. Und Mensch, die arme Frau, guck mal, die geht schon im Stock, im Rollator. Warum sie so grantig und so sauer ist, verstehst? Steck mal in ihre Schuhe drin, da wirst du mitfühlen. Da wirst du auch nicht mehr Halleluja schreien. Weißt, plötzlich bekommst du eine andere Sicht für die Leute. Und das ist, was Gott dich verändert. Das Wunder, das an dir geschieht. Du bekommst eine andere Denkweise, eine andere Theologie, eine andere Philosophie. Fang an, wenn du beten willst, fang an, viele Leute auf der Straße, die dort laufen und so humpeln und schräg gehen, was weiß ich. Fang an, für die zu beten, die Lasten tragen. Und dann bekommst du eine ganz andere Liebe für die Menschen draußen auf der Straße. Das ist Straßenmission. Vielleicht ein bisschen anders, als du denkst. Durch dein Beten wirst du Gott nicht zu irgendwelchen großen Taten bewegen. Wirst nicht. Beim Beten wird der Beter verändert. Und das ist die größte Veränderung des Universums. Der Beter. Plötzlich, ja Herr, ich überlasse es dir alles. Ich bin nicht der Meister. Ich bin nicht der Schöpfer. Ich bin nicht Mutter Maria, Mutter Teresa. Plötzlich hast du ein ganz neues Selbstbewusstsein für dich selber. Wenn du betest, plötzlich merkst du, Der Schlüssel liegt ja bei mir. Ich bin der Mensch. Weißt du, wir schimpfen gleich auf den anderen Herr, die anderen. Bis der Prophet Nathan zu dem David kam, weißt du, da fragt der Prophet ganz süß, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Hörst du gerne Geschichten? Alle Menschen hören gerne Geschichten. Und er erzählte von einem Bauer, der hat 100 Schafe und dieser Bauer kriegt Besuch. Und dann geht er zu dem einen Knecht da, der nur ein Schäfchen hat, nimmt sein Schäfchen und schlachtet, damit der seinen Gast bewirten kann, aber schont seine Schafe. Dann sagt David, der Mann ist des Todes schuldig. Zerreißt sogar sein Gewand. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Du bist der Mann. Denk an Uriah. Denk, was du mit dieser Geschichte da gemacht hast. Verstehst du? Du bist der Mann. Plötzlich ist er geschockt. Ich? Ja, du hast dich so benommen. Du bist das Problem. Du bist dein eigener Kerkermeister, hast dich selbst eingesperrt, dich selbst verstümmelt. Du bist dein eigener Geiselnehmer. Und hör mir zu. Das, was du sagst, das bist du. Ich kann nicht. Ich kann dir schriftlich sagen, wenn du sagst, ich kann das nicht, dann kann ich dir sagen, garantiert kannst du es nicht. Wirst auch nicht können. Selbst wenn du lernen würdest. Du kannst nicht. Ich hab nicht. Ich schaff nicht. Ich bin. Wenn du ich bin sagst, wir haben ja gesagt, wie heißt der liebe Gott? Ich bin der Daseinende Gott, der in dir ist. Wenn du sagst, ich bin, dann beleidigst du Gott, wenn du etwas Negatives hinterdran ansetzt. Du redest negativ. Das sind deine Gebete zum Teufel. Und die werden erhört. Der Teufel hört deine Gebete. Deine eigenen Worte, wie steht es hier in der Bibel einmal? Durch deine eigenen Worte wirst du gerecht gesprochen und durch deine eigenen Worte wirst du verdammt. Da musst du gar nicht irgendwas Besonderes tun. Viele Menschen verdammen sich selbst und stürzen in ihr Elend. Gebrauche deine Zunge zum Lob Gottes. Preis den Herrn. Dann kannst du nichts falsch machen. Durch die Anbetung Gottes, weißt du, hör auf zu klagen. Deshalb habe ich gesagt, schau, Gott weiß alles. Er kennt dich durch und durch, jede Zelle. Wenn er die Haare nummeriert hat, dann hat er auch deine Zehenspitzen und großen Zehen und kleinen Zehen, alle Zehen. Der weiß ganz genau, wie es in deinem Leben aussieht, wie mit deinen Zähnen aussieht. Nicht nur mit Zehen, sondern Zähnen. Gott weiß alle Einzelheiten. Gott weiß dein Elend. Stell dein Klagen ein. Hör auf, dich zu bedauern. Klage nicht mehr über andere Leute. Suche nicht mehr einen Schuldiger. Der Sünder sitzt in dir. Entschuldigung. Der Sünder, der Verbrecher. Begreife Gott. Schau nicht auf das Sichtbare und Unsichtbare, schau auf die Größe Gottes. Unfassbar, unfassbar. Wie groß ist mein Gott? Gott will in dir eine Botschaft eröffnen, ein Büro eröffnen, eine Kanzlei eröffnen. Er will in deinem Leben etwas machen. Er will aus deinem Leben was machen. Nicht in Jerusalem und nicht in Berlin. In deinem Leben will er sich offenbaren und manifestieren. Das ist alles andere, nur frommer Quatsch. Gott hat einen Plan und diesen Plan möchte er in deinem Leben verwirklichen. Und dann bist du plötzlich, wenn dieser Plan verwirklicht ist, lebst du auf einem anderen Planeten. Bist in einer anderen Welt. Zum Wesen Gottes gehört. Und jetzt komme ich noch zu ein paar anderen Punkten, was mir auch wichtig erscheint für heute Morgen. Weißt du, Gott kennt, die ganze Nacht gearbeitet, alles getan. Und wenn Gott segnet, dann segnet er immer im Überfluss. Mehr als du verkraften kannst. Mehr als du verarbeiten kannst. Mehr als du essen kannst. Gott segne dich mehr. Denk an den Fischfang von Petrus. Die Netze waren so voll, nachdem er dem Herrn gehorchte, dass er sogar Kollegen rufen musste, kommt ganz schnell und hilft mir. Die Netze zerreißen. Wenn Gott dich segnet, hast du so viel, dass du noch anderen abgeben kannst. Erweckung. Wenn Gott Erweckung schenkt, in einer Gemeinde profitieren alle anderen Gemeinden auch. Gott gab viel mehr, als die Leute brauchten, dass sie sogar noch weitergeben konnten. Und Segen ist alles, was überläuft, was zu viel ist. Du bist erst gesegnet und schwätzt davon, dass du gesegnet bist, wenn es überläuft bei dir. Überläuft. Die Freude läuft über. Die Gnade läuft über. Du wirst von Gott versorgt. Denk an Hiob. Als Gott den Hiob versorgte und segnete, er war der gesegnete Mann. Er hatte alles doppelt. Weißt du, einfach war schon zu viel und der Teufel war böse auf ihn und ärgerlich, weil er einfach schon zu viel hatte. Aber jetzt hat er alles doppelt. Das ist der Segen Gottes. Und in meiner Bibel steht, jeder empfängt das, was er glaubt. Glaube ist so ein Ding, verstehst du? Das können wir gar nicht fassen. Unser Herr ist groß, Psalm 96, Vers 4, denn der Herr ist groß und sehr hoch zu loben. Der Teufel erzählt dir, die Probleme sind groß, die Krankheit ist so schlimm, unheilbar. Für mich gibt es nichts unheilbar. Bei Gott sind alle Krankheiten heilbar, denn Gott kennt keine Krankheit. Sie sind heilbar. Zu seiner Zeit, zu seiner Stunde, auf seine Art, seine Methode. Oder er gibt dir Kraft, dass du da drin leben kannst. Das Evangelium sagt dir, wenn du das Evangelium richtig liest, Jesus ist größer als alle meine Probleme. Das ist im Evangelium. Jesus ist größer als alle meine Probleme, meine Schwierigkeiten. Wem wirst du jetzt glauben? Dem Teufel, der sagt, ganz schlimm, unheilbar, unlösbar. Oder groß ist der Herr Zebaoth und alle Lande voll seiner Ehre. Es scheint, dass deine Krankheit gefährlich ist. Und ist auch gefährlich, ansteckend womöglich. AIDS oder sonst noch was anderes, was sein kann. Aber Jesus ist größer als deine Krankheit. Jesus ist größer als deine Krankheit. Deine Trauer ist groß, dein Leid ist groß, dein Mangel ist groß. Aber Jesus ist größer als alles, was da läuft und keucht. Hiob Kapitel 9, Vers 10, da heißt es von Gott, aber ich setze Jesus hier rein, Jesus wirkt endlos Wunder. Wenn der einmal angefangen hat, ein Wunder in deinem Leben zu tun, das hört gar nicht mehr auf. Das hört gar nicht mehr auf. Da passieren Wunder am Fließband. Da kommt schon das nächste. Wunder kannst du schon wieder verarbeiten und wieder umladen und wieder anschrauben und wieder weitermachen. Denn er ist viel größer, 1. Johannes 4, Vers 4, als alles, was in der Welt ist. Er ist größer. Ich möchte, dass du das begreifst. Mein Gott ist größer. Teufel, scher dich. Glaube, dann wird der Größere in dir wirken. Glaube an einen großen Gott. Du brauchst keinen großen Glauben. Du musst nur Gott dir vorstellen. Mein Vater hat alles unter Kontrolle. Als ich die Pfingstler kennenlernte, das hat mich ganz besonders überzeugt. Bei den Pfingstlern komme ich rein, da singt Oma und Opa mit der Laute, spielen sie, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Und dann haben sie gesungen, dann kam ich als Fremder wahrscheinlich, haben sie gesagt, hier müssen wir auch noch vorsingen. Dann singt er und dann gibt die Schwester Sabo, so hießen die, sie sind alle beim Heiland inzwischen, dann gibt er noch so Ruck, Papa, wir singen nochmals. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und der Mann war Eisenbahner, hat Blutvergiftung gehabt durch einen Spiegel, also mit auf jeden Fall Spiegel in seiner Tasche gehabt, zerbrochen und so weiter. Und deshalb kam ins Blut dieses, also durchs Silber im Blut, Quecksilber im Blut und so weiter. Aber mein Vater ist mir wie Millionär. Ich habe gedacht, die sehen gar nicht aus wie Millionäre, aber die sind es. Du musst nicht aussehen wie ein Millionär, aber du musst sein wie ein Millionär. Verstehst? Dich fühlen wie ein Millionär. Du sollst es fühlen. Glaube an den großen Gott. Mein Vater ist mehr als ein Millionär. Erwarte den Größeren heute Morgen. Erwarte große Dinge vom Herrn. Nach deinem Glauben geschieht es. Begrenze Gott nicht. Fürchte dich nicht vor den Zwergen. Ihr müsst nicht knurren, wenn ich knurre. Ja. Fürchte dich nicht vor den Zwergen. Oder die sich als Riesen ausgeben. Je nachdem. Der Größere ist hier. Weißt du, die Israeliten hätten nach 3 Tagen ins gelobte Land kommen können, aber sie haben Angst gehabt vor den Riesen, was sie gehört haben. Sie haben noch keinen Riesen gesehen. Aber gehört, Riesen sind in diesem Land. Joel Kapitel 2, Vers 21, das ist ein Pfingstler-Evangelium. Kind Gottes heißt es, ich sage es, Kind Gottes, dort heißt Israel. Kind Gottes, sei froh und freue dich, denn der Herr wird große Dinge tun. Kind Gottes, freue dich und sei fröhlich. Mein Herr, mein Gott, der große Vater im Himmel, mein großer Vater. Ich möchte gerne Indianer sein. Weißt du, die Indianer glauben an einen großen Geist. Einen großen Geist. Und mein Gott ist ein großer Geist. Halleluja. Unbegrenzt. Ich habe einige Indianer bei mir schon im Gottesdienst gehabt und wir haben ganz tolle Gottesdienste gehabt. Aber die haben immer erzählt, unser Gott ist ein großer Geist, ein mächtiger Gott. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Glaub an diesen großen Geist. Er ist der Daseinende Gott. Dieser große Geist, der dich von allen Seiten umgibt. Und der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und was weiß ich noch? Im ganzen Universum. Jesus ist großartig, erfahre ihn. Lass einfach dich nicht durch billige Zauberer, Gaukler und primitive Geister entmutigen. Der große Geist. Halleluja. Ich bin ein Indianer. Ja, ich glaube an diesen großen Geist. Und das ist der Heilige Geist. Und der wird bei euch bleiben in alle Ewigkeit. Alle Völker, alle Kulturen haben Ahnung von Gott gehabt. Groß ist der Herr. Niemand kann von ihm bestehen, auch nicht der Teufel. Und sobald der Herr auftritt, flieht es und die Erde wird kein Platz gefunden. Du musst dich nicht vor deinem Pharao, diesem Sklavenhalter, fürchten. Eine der Botschaften ist, zerbrich das Joch des Treibers. Zerbrich die Ketten, beherrsche das Böse. Der Herr ist mein Stab und mein Stecken. Weißt du, was Moses getan hat? Er nahm sein Stecken und schmiss da. Dann sagten die Zauberer, das, was der kann, kann ich auch. Verstehst du? Das, was der kann, kann ich auch. Und dann alle Zauberer zusammengerufen, schmissen alle ihre Stöcke hin und ihre Stöcke wurden auch Schlangen. Mann! Und was ist passiert? Liest sie die Bibel? Plötzlich, der Stab von Moses hat alle Stäbe aufgefressen, alle Schlangen verschluckt und verschlungen. Unser Gott ist Stärke. Du musst keine Angst haben vor der Regierung, Angst haben vor den Politikern, Angst haben vor der Katastrophe. Unser Gott ist größer als das alles miteinander. Die Macht Gottes. Wenn du richtig lebst und so weiter, dann wird dieser ganzen Magierzauber gegen dich nichts ausrichten können. Die können dich verfluchen, verwünschen, verdammen, verteufeln. Es wird nichts passieren. Bileam sollte Israel verfluchen. Und die haben Feste gefeiert, gebetet, gesungen, Gott gepriesen. Aus der Stiftshütte, da ging die Wolkensäule hoch. Dann sagt Bileam, ich kann sie nicht verfluchen. Da machte er sich sogar noch lächerlich. Dieser große Prophet. Josua Kapitel 23, Vers 10. Da heißt es, ein Mann, einer von euch, wird 1000 jagen. Denn der Herr, dein Gott, ist es, der für dich streitet, wie es verheißen hat. Er wird es tun. Der Größere in dir ist mächtiger und stärker als alles in der ganzen Welt. Und Jesaja 54, Vers 17, keine Waffe, die gegen dich gebildet wird, wird Erfolg haben. Psalm 91, Vers 5, du sollst dich nicht fürchten vor den Pfeilen, die des Nachts fliegen. Diese ganzen Albträume, Horrorträume. Die ganzen Schreckensgeschichten, weder am Tag noch am Nacht, befürchte nicht, denn du hast nichts zu befürchten. Der Stärkere ist bei dir. Der Stärkere ist bei dir. Befürchte nicht. Und ich komme langsam zum Schluss. Das, was der Hiob als summa summarum seine ganze Leidensgeschichte zusammenfasst, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Stimmt. Das, was du befürchtest, das wird dich treffen. In aller Liebe. Was du befürchtest. Deshalb, ich möchte heute sagen, pol dich um. Pol dich um. Befürchte Heilung und Gesundheit. Fang an, Heilung und Gesundheit zu befürchten. Du, ich könnte gesund werden. Du, ich könnte Erfolg haben. Ich könnte Sieg haben. Befürchte Sieg. Befürchte Segen. Du wirst so gesegnet, dass du den lieben Gott bitten musst. Hör auf zu segnen, ich verkrafte es nicht mehr. Befürchte, wenn das im Negativen funktioniert, funktioniert es 10-mal auf der Seite Gottes, als Kind Gottes. Befürchte die Güte Gottes. Befürchte, dass Gott mich einfach anfängt zu führen, zu leiten, zu beschützen. Fang an, das zu befürchten. Das Gutes. Wie heißt es Psalm 23? Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Befürchte das, dass sowas passiert, dass sowas eintritt. Befürchte die großen und mächtigen Taten Gottes. Fang an zu befürchten. Oh, ich habe Angst. Gott könnte dich offenbaren. Verstehst du? Fürchte dich. Befürchte es. Psalm 48, Vers 1. Groß ist der Herr und mächtig zu preisen. Befürchte. Der Herr ist erhaben über alle Leute, Menschen und das Menschliche. Groß ist der Herr. Ja, den Titel, dieser Daseinende Gott ist ein großer Gott. Wir sagen Alexander der Große, Friedrich der Große, verstehst du? Aber unser Gott ist noch größer wie Friedrich und Alexander. Weißt du, er stellt sie alle in Schatten. Er ist unvergleichbar. Wer ist dir gleich? Befürchte, dass Gott mit dir ist. Verstehst? Befürchte. Wenn der Hiob sagt, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Das soll dich treffen. Weißt du, da musst du nicht große Dinge tun. Da musst du befürchten. So ist es. Psalm 77, Vers 13. So ist es. Weißt du, dass wir sagen müssen, wie groß ist mein Gott, heißt es dort in diesem Abschnitt. Wer ist mit ihm zu vergleichen? Wer kann sich neben ihn stellen? Er ist der Daseine, der Große, der überall sich groß uns rausmacht und groß uns rausholt, und ich darf Teilhaber der Größe Gottes sein. Befürchte, dass der große Gott in deine Situation eingreift. Verstehst du, das ist eine gute Befürchtung, das, was ich dir weitergeben möchte. Treib die ganzen Klageweiber raus, fang an Gott zu danken und danke Gott, dass du verheiratet bist und dass du einen Mann gehabt hast oder hast, eine Frau hast und so weiter, Kinder hast. Danke Gott, fang an. Aber weißt du, ich wollte so richtige, was weiß ich, was ganz Spezielles. Fang an, für das zu danken, was du hast, und Gott wird noch mehr draus machen. Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Gott reagiert nur auf Dank. Das ist das Einzige, worauf Gott reagiert. Fang an zu danken. Gott zu preisen für das, was du gerade durchmachst. Egal wie das dich verwirrt, wie dich erschreckt und so weiter, dich überwältigt. Fang an zu danken. Vater, ich danke dir. Ich danke dir. Weißt du, nicht nur, verstehst du, dass wir ein paar Lieder singen? Nein, fang an selber zu danken. Selber. In deiner Stille. Nichts entgeht seinem Auge. Sogar nicht einmal deine Haare. Gott weiß, wenn ein Vogel auf den Boden fällt. Er weiß alles. Egal wie die Dinge um dein Leben stehen, er ist bei dir. Befürchte, dass er mit dir geht, dich begleitet, dich beschützt. Noch ganz schnell, Sadrach, Mesach und Abednego. Sie sind im Feuerofen. Weißt du, viele Gotteskinder denken, der Herr bewahrt mich vor dem Unglück, vor der Katastrophe. Der Herr bewahrt mich, dass ich das alles, dass ich nicht krank werde, dass ich nicht sterbe, dass ich das nicht erlebe. Weißt du, das ist blödes Zeug. Gott wird dir nicht helfen vor deiner Krise. Er wird dir nicht helfen vor deinem Problem. Aber als Sadrach, Mesach und Abednego im Feuerofen ist, plötzlich wird er dort verschont. Gott verschont dich in der Krise, in der Krankheit, in der Katastrophe. Daniel wurde verschont, nicht vorher vor den Löwen. Die haben geknurrt. Oh, wenn ein Löwe brüllt, du musst mal zugucken und zuhorchen, da kriegst du Gänsehaut. Und die haben geknurrt. Und die haben nichts zu fressen gehabt vorher. Und Daniel war so eine Delikatesse, frommes Fleisch. Verstehst? Und in der Krise, Daniel wird in die Löwengrube geworfen, heißt es in der Bibel. Und was passiert? In der Löwengrube, Gott hat ihn bewahrt. Bruder und Schwester, Gott bewahrt dich in der Krankheit, in der Löwengrube, im Feuerofen, egal was es ist. Jona wurde nicht verschont vor seinem falschen Weg. Gott hat es erlaubt. Gott hat sogar noch versorgt, dass noch ein besserer Sturm herkommt, noch schön ein Orkan. Und er verschaffte noch einen großen Sturm. Aber dann, als er auf der Flucht war, unterwegs, verschaffte Gott einen großen Fisch, Moby Dick. Oder wie dieses Biest auch hieß, hat ihn verschluckt und nach Jaffa gebracht. Erkenne, wie Gott ist, wie Gott wirkt, wie Gott arbeitet. Gott nimmt uns das Übel nicht weg. Dir wird das Übel nicht erspart. Dir wird die Krise nicht erspart. Aber in diesem ganzen Übel bringt Gott dich durch. Denn dein Schmerz ist sein Schmerz. Dein Problem ist sein Problem. Deine Not ist seine Not. Das passt nicht zu den frommen Menschen, wie sie sich einen märchenhaften Gott vorstellen. Das ist nicht Gott. Schmeiß diesen Kram raus. Verstehst du, ein Sorge ist, dieser Märchengott. Das ist er nicht. Diesen Gott gibt's nicht. Er nimmt dir die Krankheit nicht weg, aber er bringt dich durch. Er gibt dir Kraft, dass du jeden Morgen aufstehst, dich streckst und ein bisschen Gymnastik machst und sagst, Herr, es geht wieder, ein Stück weit. Er nimmt dir deinen Mangel nicht weg, aber er bringt dich durch den Mangel durch. Er nimmt dir deine Kämpfe nicht weg, aber er bringt dich durch die Kämpfe hindurch. Er nimmt dir den Tod nicht weg, aber er bringt dich durch den Tod hindurch. Er nimmt dir deine Krise nicht weg, aber er bringt dich durch die Krise durch. Ich bin von meinem Gott begeistert. Halleluja. Halleluja. Er bringt mich durch. Durch all diese Stürme. Durch das alles. Halleluja. Wir dienen einem großen Gott. Deshalb rebelliere Gott nicht, bis du nicht rausgekommen bist, bis nicht alles vorbei ist. So wie es gekommen ist, so geht es auch wieder vorbei, das was gekommen ist. Verlass dich drauf. Geh lieber auf die Knie und sag, Herr, ich danke dir. Ich danke dir. Du wirst mich durchbringen. Im Feuerofen, in der Löwengrube. Weißt du, vertrau dem Herrn in deiner Situation. Vertrau ihm. Du hast zwei Möglichkeiten, Gott oder Satan. Niemand kann zwei Herren dienen, niemand kann zwei Herren vertrauen. Und auf uns kommt es an, wie wir reagieren. Und ich möchte, dass wenn du mitten in der Krise bist, wie groß ist mein Gott, kein anderer. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Und du wirst ein Wunder erleben. Halleluja. Die Wunder stehen vor der Tür. In einer Krypta, also in einem Grab, in der Westminster Abbey in England, steht auf einem Grabstein eines anglikanischen Bischofs folgende Worte, die ich hier vorlesen möchte, ganz kurz. Eine Erkenntnis, aber eine späte Erkenntnis. Als ich jung war, hat er geschrieben und frei war und meine Vorstellungsvermögen keine Grenzen hatte, da träumte ich davon, die Welt zu verändern. Als ich aber älter und weiser wurde, entdeckte ich, dass sich die Welt nicht verändert hat oder groß verändert hat. Also schränkte ich mich ein und beschloss, nur mein Land zu verändern. Aber auch das war nicht möglich. Als mein Lebensabend eintrat, versuchte ich, in letzten verzweifelten Versuch, meine Familie zu verändern. Jene, die mir am nächsten standen. Doch auch das war nicht möglich. Wie resignierend. Jetzt, da ich auf dem Sterbebett liege, wird mir klar, wenn ich mich selbst zuerst geändert hätte, dann hätte ich durch mein Beispiel meine Familie verändert. Durch mein Beispiel wäre ich eine Ermutigung geworden für alle anderen in meinem Land und meiner Welt und so weiter. Dann hätte ich so viel verändert, wenn ich mich verändert hätte. Der große Gott, verstehst du, kann Bischof sein, so wie dieser Bischof hier in der Westminster Abbey. Verstehst du? Veränder dich selbst und dann veränderst du deine Familie, veränderst du deine Welt, veränderst du dein Land, deine Umgebung, was es auch sein, wenn Gott dich verändern kann. Wenn du betest, verändert Gott dich und durch dich, dann bist du Salz, Licht, dann bist du Leben, verstehst du, das verändert. Gott will an dir und durch dich große Dinge wirken, öffne dich dem Herrn. Ich predige zwar hier unangenehme Wahrheiten, aber ich sage, worauf es ankommt, Gott will dich und mich verändern. Und wenn er das schafft, Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit uns arbeitest, an uns arbeitest und dass wir deiner Hände Werk sind. Und du willst uns verändern, mich verändern, Herr Jesus. Und wenn du mich veränderst, hast du so viel erreicht. Herr, denn ich bin ein Teil des Universums, ein Teil des Kosmos. Ich bin ein Teil deiner Liebe, deiner Gnade, deiner Güte. Herr, ich preise dich. Du bist ein großer Gott. Und ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Und wir möchten heute Gott noch mehr danken und mit Danken nach Hause gehen, Gott loben und preisen. Er ist ein großer Gott. Du brauchst heute Morgen keinen großen Glauben. Du brauchst nur Glauben an einen großen Gott. Mein Vater hat alles geplant. Mein Vater hat alles in der Hand. Mein Vater hat alles unter Kontrolle. Mein Vater wird mit mir zum Ziel kommen. Wie auch immer, was auch immer geschehen mag. Ich verzweifle nicht, ich gebe mich nicht auf. Ich vertraue, der, der mich geschaffen hat, wird mich auch vollenden. Halleluja, Halleluja. Ich preise dich, Vater. Amen.